ersten Teil zum Podcast zur Begegnungsqualität mit Hanna Panidis haben wir uns darüber unterhalten, was es denn zu beachten gibt beim direkten Kontakt mit unserem Gesprächspartner, sozusagen mehr oder minder im Zwiegespräch. Und nachdem wir ja auf der Baustelle im Team arbeiten, logischerweise, möchte ich mit Hanna im zweiten Teil des Podcasts genau darauf eingehen. Also was hat die Begegnungsqualität für einen Einfluss auf das ganze Team? Wie begegnen wir mehreren Menschen? Wie schaffen wir es, mit Konflikten im Team umzugehen? Wie kommen wir von Einzelkämpfer in ein Team? Ja, wie gehen wir auch mit Fehlern um? Wie zeigen wir Wertschätzung etc.? Also die Spielwiese ist riesengroß. Lass uns starten, liebe Hanna, ich freue mich total, dass du auch zum zweiten Teil dir die Zeit nimmst, mit mir zu plaudern.
Ich freue mich auch, Stefan, zumal der erste Teil schon so spannend war und wir gute Gespräche hatten, bin ich umso gespannter auf das, was jetzt kommt.
Das wird sich nicht ändern. Für die, die den ersten Teil nicht gehört haben, stelle ich Hanna noch mal kurz vor. Ich habe Hanna kennengelernt über die Respekttrainer-Ausbildung. Wir waren uns auf Anhieb sympathisch. Hanna ist eine Rednerin, sehr gut gebuchte Rednerin und Trainerin. Und vor allem der Host oder die Hostin, gibt es da einen weiblichen, wurscht, der Host in dem Fall ohne Gendern, eines der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland oder überhaupt im Dachraum, muss man eigentlich sagen. Denkraum heißt dieser, also unbedingt mal reinhören. Ich verlinke ihn natürlich auch in den Shownotes logischerweise. Und dann starten wir auch gleich in den Podcast, liebe Hanna. Wir haben, oder ich habe ja bereits im ersten Teil angedeutet, dass wir auf der Baustelle ja spezielle Herausforderungen haben durch die Konstellation, wie sich das Team zusammensetzt. Ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Und deswegen meine erste Frage, um auf das Thema einzustimmen, einzuleiten. Auf was kommt es denn bei den Begegnungen in einem Team an? Sind es dieselben Parameter, wie wir schon besprochen haben, bei der Begegnung zwischen zwei Einzelpersonen? Oder kommt da noch etwas dazu? Was müssen wir bei der Begegnung bei einem Team beachten?
Du gibst mir jetzt da eine Steilvorlage, Stefan. Ich würde mal mit einem Mythos starten rund um dieses Thema, also mit einem Irrglauben, den wir nach wie vor aufrechterhalten. Das erlebe ich in meinen Trainings. Ich mache zu Beginn oftmals eine Vorstellungsrunde in dem Trainingsformat und frage die Menschen, was sie unter Respekt verstehen. Du hast ja gesagt, wir haben uns in der Respekttrainerausbildung kennengelernt und Respekt ist ein großer Teil von Begegnung. Und dann sagen die Menschen ihre Beispiele, was sie als besonders respektvoll und was als respektlos empfinden. Und so, man kann eigentlich die Uhr stellen, so spätestens der vierte oder fünfte Teilnehmer, Teilnehmerin, sagt dann eine Redewendung, die sie oder er mit dem Thema Respekt verbindet. Und die Redewendung lautet folgendermaßen: Respekt bedeutet für mich, dass ich andere Menschen so behandle, wie ich selbst gerne behandelt werden möchte. So, ja, die goldene Regel. Und dann nicken alle mit dem Kopf und später in der Vorstellungsrunde kommt es auch immer wieder, sag, ja, die Redewendung kam ja schon, genau das gleich denke ich auch. Und ich denke mir heimlich still und leise und bespreche das dann auch zu einem späteren Zeitpunkt mit den Teilnehmern, dass das dem Respekt und der Begegnungsqualität sehr im Weg steht, diese Ansicht. Weil, und jetzt kommt vielleicht die Auflösung von diesem Mythos, wenn wir andere so behandeln, wie das für uns selbst passen würde in einer bestimmten Situation, dann gibt es Missverständnisse in der Kommunikation. Weil jemand anderes vielleicht in einer bestimmten Situation, sei es eine bestimmte Form des Zuhörens, sei es ein Umgang mit einem Konflikt, sei es die Art und Weise, wie man ein Feedback ausdrückt, vielleicht etwas ganz anderes braucht in dem Moment, als ich es brauchen würde. So. Und dann entstehen Situationen, wo man sagt, das kann doch nicht sein, jetzt gebe ich dem schon alles, was es braucht in der Situation und der ist trotzdem so undankbar und kapiert es nicht. Dabei braucht mein Gegenüber halt was ganz anderes. Und deswegen würde ich diese Redewendung gerne ein bisschen erweitern und sagen, ein wirklich respektvolles Miteinander und eine echte Begegnungsqualität entsteht dann, wenn wir andere so behandeln, wie sie behandelt werden wollen. Und das ist, weil du gerade von Gruppensettings sprichst. Bei Gruppen und bei unterschiedlichen Gewerken, unterschiedlichen Berufen kommen immer auch ganz unterschiedliche Menschen zusammen. Und wenn wir da jeden gleich behandeln, weil wir sagen, oh ja, Gleichbehandlung ist doch wichtig, jeder kriegt das Gleiche, am besten so, wie ich es für mich auch gerne wünsche, dann habe am Ende nur ich was davon und auch das nur sehr bedingt, weil eigentlich keiner wirklich zufrieden ist. Also man müsste mal sich mit den Menschen beschäftigen und mal überlegen, dieser Mensch, der mir da gerade gegenübersteht, was braucht die oder derjenige eigentlich konkret?
Das hat wieder mit dem Interesse an anderen Personen zu tun, wie wir es bereits im ersten Teil hatten, und mit dem Willen, mit der Haltung dazu, den anderen Menschen in seiner Gesamtheit zu sehen, was ja auch Respekt in seiner ursprünglichen Bedeutung bedeutet, Respizere. Also von dem her, meine Meinung des Umgangs mit anderen Menschen muss jetzt nicht unbedingt respektvoll sein, da bin ich bei dir, ja. Es gibt ja in der Teamkonstellation diese berühmten fünf Phasen nach Tuckman mit Norming, Storming, bla bla bla. Und da geht es ja darum, dass wir zu Beginn, wenn sich so ein Team bildet, die Konflikte, die da entstehen, die aufscheinen, dann auch irgendwie ausräumen können, beziehungsweise bearbeiten können zumindest. Und jetzt haben wir im ersten Teil schon darüber gesprochen, dass es so wichtig ist, auch andere Meinungen zu akzeptieren und auch diese Konflikte dann aktiv auch, ja, anzunehmen und dann eben durch die Akzeptanz der anderen Meinungen dann auch letztendlich zu einem, ja, zu einer gemeinsamen Lösung zu führen. Auch da wieder die Frage in einem Team, wie siehst du das? Wie können in einem Team zu Beginn, gerade bei der Storming-Phase, also wenn sich das gerade so formt, dieses Team, wie kann man da aktiv es schaffen, dass diese Konflikte, die zwangsläufig auftauchen, dann auch wirklich bearbeitet werden und nicht so schwelende Konflikte und dann wird hinter dem Rücken der betroffenen Person gesprochen, dass einer das eigentlich nicht passt, aber die betroffene Person wird nicht angesprochen. Also wie kann man da in der Begegnung in einem Team schaffen, dass man diese Probleme, ja, hintanhält?
Ich muss vorweg sagen, dass ich mit diesen Modellen und mit Norming, Storming, da bin ich nicht in der Tiefe drin. Das heißt, ich würde dir einfach eine eigene Idee präsentieren, die möglicherweise übereinstimmt, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass gerade wenn ein neues Team zusammenkommt, unglaublich wichtig ist, dass die verschiedenen Rollen geklärt sind. Ja, also dass man wirklich sagt, was sind die unterschiedlichen Funktionen? Das sehe ich teilweise auch in Unternehmen, dass die überhaupt nicht klar sind, dass nicht konkret festgelegt ist, wer welche Verantwortungsbereiche hat. Und diese Verantwortungsbereiche, die orientieren sich, ich denke jetzt an eine ideale Welt, die orientieren sich an unseren eigenen Stärken. Das heißt, das, was ich gut kann, wo ich eine Expertise habe, wo ich Erfahrung habe, wo ich Talente habe, das bringe ich ein, um dann eine bestimmte Rolle zugeordnet zu bekommen. Und dann bewege ich mich in einem Feld, in dem ich mich wohlfühle, weil ich eine Expertise habe, weil ich was mitbringe und das dann eben klar zu kommunizieren, zu sagen, innerhalb dieses Projekts haben wir ein gemeinsames Ziel. Das wäre für mich auch ein wichtiges Kriterium, zu sagen, das ist unser gemeinsames Ziel. Wir wollen alle das Gleiche. Wir haben alle das Gleiche im Blick. Das verbindet uns auch als Team, dass wir hier zusammenarbeiten. Und jeder hat einen bestimmten vorher festgelegten Beitrag, dieses Ziel zu erreichen. Und ich glaube, wenn da schon mal so ein bisschen eine Klarheit in Bezug auf die verschiedenen Rollen herrscht, ist das ein guter Start. Und dann könnte man ergänzend dazu noch sagen, lasst uns doch überlegen, wie wir im Rahmen dieses Projektes, oftmals sind es ja bei euch in der Branche Projekte, wo man nur über einen bestimmten Zeitraum zusammenarbeitet. Jetzt nicht wie im Unternehmen über mehrere Jahre, dass man sagt, man arbeitet jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr zusammen an diesem Projekt. Lasst uns doch gemeinsam überlegen, wie wir miteinander umgehen, wenn mal Dinge nicht funktionieren oder wenn es mal einen Konflikt gibt. Und dann wirklich, das hört sich so blöd an und ich erlebe immer wieder Menschen, die das so albern finden. Die dann sagen, was soll ich jetzt denn darüber nachdenken? Das ist doch völliger Quatsch. Aber wie eben auch unser gemeinsames Vorbild und Lehrer René Bourbonus sagt, wir müssen mehr übers Reden reden. Ja, also ganz konkret mal sagen, wenn jetzt die Situation kommt, dass wir uns uneinig sind oder dass wir vielleicht auch mal noch Hilfe von jemand anderem brauchen, weil wir an unsere eigenen Grenzen stoßen, dass man dann vorher, ich sag mal, Verhaltensregeln festlegt, die man gemeinsam sich erarbeitet hat, um diese Konflikte gar nicht erst entstehen zu lassen. Weil wenn sie mal da sind, ist es natürlich immer sehr viel mühsamer, das hinter dem Rücken, wie du es gerade beschrieben hast, zu lästern und dann über den anderen und so weiter, das wieder in den Griff zu bekommen, als wenn man von vornherein eine gute Grundlage dafür legt. Ich weiß nicht, diese Norming-Storming-Phasen, Stefan, klär mich auf, was du über.
Völligst, völligst egal. Es gibt so ein Fünf-Stufen-Modell von Tuckman. Ich glaube, das ist sogar aus die 70er. Also das gibt es schon relativ lange. Der hat das irgendwann einmal entwickelt. Und das ist in jedem Teambuilding-Seminar werden diese fünf Phasen gelehrt oder gezeigt, mehr oder minder. Und das ist eben quasi die idealisierte Darstellung, wie sich so ein Team dann entwickelt, um dann letztendlich zu einem Hochleistungsteam zu werden und wirklich Performance zu liefern. Und du sprichst mir mit deinen Punkten aber aus der Seele, aber sowas von, weil ich glaube auch, dass das die essentiellen Themen sind, gemeinsame Ziele und die Rollen zu klären, die Verantwortungsbereiche und vor allem auch, und das kommt, glaube ich, vielfach zu kurz, die Erwartungen des gegenseitigen Umgangs miteinander zu besprechen. Und zwar zu Beginn, und ich glaube, du bist da vollkommenst richtig, dass dadurch ganz viele dieser Konflikte bereits im Keim erstickt werden und gar nicht erst auftreten. Und das war ein riesengroßer Mehrwert. Ich erlebe das leider Gottes auch viel zu selten, dass genau dieses Thema der gegenseitigen Erwartungen, geht's bei mir bei den Bauprojekten von ganz praktischen Dingen, von Bauabwicklungen, bauvertraglichen Themen, wie will ich damit umgehen, wenn ein Nachtrag entsteht, wenn eine Regie zu tun ist oder sonst irgendwas, also so wirklich praktische Dinge, wie wollen wir das gemeinsam regeln, aber natürlich auch, wie wollen wir miteinander umgehen, was du angesprochen hast, wie gehen wir mit Kritik um, wie gehen wir mit Fehlern um, etc. Und da kommt nämlich auch gleich meine nächste Frage, liebe Hanna. Es wird ja immer wieder in so einem Team, in so einem Prozess die Probleme geben, dass irgendetwas passiert, was jemandem nicht so gut gefällt. Das heißt, es wird eine Notwendigkeit geben, jemanden zu kritisieren oder zumindest jemanden Feedback zu geben. Und meiner Erfahrung nach haben viele Menschen Angst davor, diese Kritik oder dieses Feedback zu äußern, weil sie die Sorge haben, dadurch eben genau diese Beziehung miteinander zu beschädigen. Und ich denke, dass das Thema auch zur Begegnungsqualität gehört. Wie begegnet man sich auch, wenn es mal nicht so angenehm ist oder wenn man nichts Angenehmes zu sagen hat, sondern wenn man eben jemanden kritisieren möchte? Das war eine konkrete Frage, Hanna. Wie würdest du sagen, wie schafft man Begegnungsqualität in einer kritischen oder kritikwürdigen Situation?
Ich glaube, indem man erstmal sich darüber bewusst wird, was eigentlich dieses Gespräch für einen Anlass hat, weil du hast jetzt verschiedene Begrifflichkeiten gewählt. Es gibt die Kritik. Da fällt mir etwas bei jemandem auf, das möchte ich kritisieren, das möchte ich ansprechen. Vielleicht bin ich auch in der Situation, dass ich ein Vorgesetzter bin, der sagt, das ist ein Verhalten, das gefällt mir nicht, das möchte ich kritisieren. Da kann ich dann Modelle wählen, wie die aus der gewaltfreien Kommunikation. Du hast schon auch im ersten Teil von den Ich-Botschaften gesprochen, dass man beobachtet und nicht bewertet. Und von eigenen Perspektiven spricht. Das wäre mal die Kritik. Es kann aber auch sein, dass ich ein Feedback geben möchte. Und ein Feedback, das ist eine persönliche Wahrnehmung, die ich habe, ne? Dass ich sage, Stefan, ich möchte gern mal ein Feedback geben zu deiner Art und Weise, ein Gespräch zu führen, zum Beispiel. Und da wäre es mir wichtig zu sagen, können wir bitte den anderen Menschen erstmal fragen, ob er dieses Feedback haben möchte? Also erstmal, was ich an ungefragtem Feedback bekomme, Stefan, du kannst dir das nicht vorstellen. Zu meinen Beiträgen auf LinkedIn, zu meiner Art und Weise, den Podcast aufzunehmen, zu meiner Art und Weise, Vorträge zu halten, wo ich manchmal denke, ist ja interessant. Ich habe eigentlich niemanden gefragt, aber das Feedback ist doch recht üppig hier. Ich will nicht sagen, dass ich daraus nichts lerne, aber ich fände einen schönen Start in so ein Gespräch zu sagen, du, mir ist was aufgefallen an deinem Verhalten, an deiner Wirkung, an deiner Art, Gespräche zu führen. Darf ich dir das mal sagen? Bist du daran interessiert? Und das dem anderen dann zu schildern in einer Situation, in der es für den anderen auch passt. Ja, und dann ruhig auch mal zu fragen, wann ist ein guter Zeitpunkt dafür? Hast du nächste Woche mal eine Stunde Zeit? Wollen wir uns mal gemeinsam hinsetzen und da intensiver drüber sprechen? Oder reicht dir das, wenn ich dir das zwischen Tür und Angel zurufe? Also ein bisschen Gespür dafür zu bekommen, wann passt es für den anderen und ob es überhaupt für den anderen passt und sich dann auch darauf einzulassen, das wäre mir wichtig.
Das hat ja auch wieder, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, Hanna, das hat ja auch wieder eigentlich mit dem Kernthema Interesse am anderen zu tun und demnach auch wieder Respekt, nämlich nicht sein Ego wieder nach, ich habe jetzt was zu sagen und das muss sofort raus, sondern die Bedürfnisse des anderen Menschen zu sehen und diese wahrzunehmen und auch zu adressieren und sich selbst zurückzunehmen. Ja?
Genau. Und bei einem Feedback steht wirklich die Entwicklungsmöglichkeit des Gegenübers im Vordergrund. Genau. Da hat es nichts damit zu tun, das wollte ich schon immer mal sagen oder das muss jetzt endlich mal angesprochen werden, sondern das ist eine Hilfestellung. Wir haben im ersten Teil von Selbst- und Fremdwahrnehmung gesprochen. Das ist eine Ergänzung für jemand anderen zu seiner eigenen Selbstwahrnehmung, eine Chance, eine Möglichkeit, nochmal eine Fremdwahrnehmung zu bekommen und das abzugleichen, ohne die Verantwortung, das umzusetzen oder das annehmen zu müssen, aber zumindest einfach mal eine Chance, sich das anzuhören. So, und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, die ich finde, ganz wenig Beachtung bekommt, nämlich, dass wir, wenn uns etwas nicht gefällt an dem anderen, dass wir erstmal fragend in ein Gespräch gehen, dass wir nicht sofort festlegen, das wird jetzt ein Kritikgespräch, weil das gefällt mir nicht, wie der das macht, dass wir uns erstmal bemühen, Verständnis zeigen für den anderen und vielleicht mal fragend in ein Gespräch gehen im Sinne von, geht's dir eigentlich zurzeit gut? Gibt es da was, das dich bedrückt oder etwas vielleicht auch, das jemanden überfordert oder eine Unzufriedenheit, die da ist, aus der möglicherweise dieses Verhalten, das uns so stört, eigentlich, wenn man das dann so objektiv betrachtet mit den Informationen, plötzlich ziemlich deutlich wird, dass das eigentlich ein sehr, dass das rechtfertigt, das Verhalten sozusagen. Und wir sind immer gleich, wir haben es auch in der ersten Folge gesagt, ihr merkt, ihr müsst die erste Folge noch anhören. Und wichtig, dass man eben von diesem Bewertungsmodus wegkommt, ja, sondern erstmal zu sagen, ich habe jetzt da eine Beobachtung. Auf den ersten Moment, auf den ersten Blick passt mir das nicht, ich würde das anders machen. Jetzt gehe ich mal ins Gespräch und frage diesen Menschen mal, warum er das so macht. Und möglicherweise, und diese Option, finde ich, müssen wir uns offen halten, gibt es dafür einen guten Grund, den wir am Ende nachvollziehen können.
Absolut wunderschön, und ich habe das in meiner eigenen Entwicklung in den letzten Jahren absolut verstanden und gelernt. Natürlich hört man früh, wenn man sich mit Kommunikation beschäftigt, den weisen alten Spruch, wer fragt, der führt. Nur so wirklich verstehen tut man die Macht der Frage. Also mir ist es so gegangen nicht, ja. Das ist jetzt erst in den letzten Jahren gekommen, wo ich verstanden habe, warum das so essentiell ist und wie mächtig das auch ist, in ein Gespräch einzusteigen, ohne irgendwie einen angreifenden Charakter dadurch zu haben, also diese Widerstände beim anderen absolut klein halten zu können, einfach durch einen Einstieg mit einer Frage. Total toll, dass du das ansprichst. Kritik ist das eine, und das andere ist natürlich das Lob. Wenn wir Kritik und Feedback besprechen, dann müssen wir natürlich auch das Lob besprechen. Bei uns auf der Baustelle gibt es einen alten Spruch: nicht geschimpft ist nur gelobt. Kennen wir wahrscheinlich alle. Und das ist natürlich nicht unsere Vorstellung, unsere respektvolle Vorstellung vom Umgang mit Lob. Und da auch, was ist deiner Ansicht nach der Grund dafür, warum so wenig, nach wie vor so wenig gelobt wird? Es gibt ja auch die Führungsexperten, die sagen, Lob ist kontraproduktiv, auch bei den Kindern und so. Was ist deine Meinung dazu? Und wenn du Lob gut findest, dann doch bitte, erklär uns doch bitte, in welchen Situationen Lob gut angebracht ist und wie es formuliert werden sollte.
Also zum einen glaube ich, dass dieser schöne alte Spruch tatsächlich gar nicht so weit weg von uns kommt, nämlich aus dem Schwäbischen. Die Schwäbischen sind ja sehr, ich will nicht sagen geizig, es wäre vielleicht ungerechtfertigt, aber sparsam. Sie sind sparsam sowohl in ihren Finanzen und beim Thema Geld und auch eben beim Thema Lob und Anerkennung. Und ich glaube gar nicht, dass die Menschen was Böses im Schilde haben, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch etwas Menschliches ist, etwas Menschliches im Sinne von, ich erlebe das in Trainings. Einfach jetzt nur mal ein Feedback, das ich bekommen habe von Menschen, denen ich vorschlage, dass sie doch mal Anerkennung in Form eines Lobs ausdrücken. Die sagen ganz oft, ja, was soll ich denn da loben? Das kriege ich doch gar nicht mit. Woher weiß ich denn, was die da so gut machen? Und außerdem, und das ist übrigens auch ein Satz, der kommt, die werden doch bezahlt für den Job. Was soll ich denn da jetzt noch zusätzlich Anerkennung geben? Ja? Und die Idee ist ja zu sagen, dass das Lob, und du hast es gerade schon sehr schön eingeordnet, auch eine Form von Feedback ist. Also zu Feedback gehört sowohl die Kritik als auch das Lob. Das heißt, das sind beides Instrumente und das muss man sich, glaube ich, vergegenwärtigen, an denen ein anderer Mensch wachsen kann. Wenn ich jemanden lobe, dann ist das nicht nur ein Zeichen davon, dass ich ihn sehe. Ja, das ist ein schönes Zeichen, Respekt zu äußern, weil der andere plötzlich merkt, aha, das ist jemandem aufgefallen, da hat jemand Zeit investiert, um das zu beobachten und der spiegelt mir das. Das heißt, ich fühle mich danach gut. Es ist auch eine Möglichkeit zu lernen. Das heißt, wenn mir ein Kollege, ein Vorgesetzter, ein Mitarbeiter das Also Lob ist keine Einbahnstraße. Aus allen Richtungen, wenn ich Lob empfange, dann lerne ich etwas über mich selbst. Wenn mir jemand sagt, bei der letzten Situation da auf dem Bau hat mir gefallen, wie du mit dem Kollegen umgegangen bist oder wie du die und die Herausforderung gelöst hast. Da warst du besonders kreativ und hast irgendwie nicht nur in deinen eigenen Schranken gedacht, sondern hast drüber hinausgeschaut, hast dies und jenes getan. Wenn uns das jemand spiegelt, dann wissen wir, dass es einen Wert hat, dieses Verhalten. Und das ist wichtig für die eigene persönliche Entwicklung, dass wir verstehen, aha, das ist offenbar etwas, wo ich anderen helfen kann, wo ich einen Mehrwert stifte, wo ich was Gutes getan habe. Dann wiederhole ich das in der nächsten Situation. Wenn mir das nie jemand spiegelt, weiß ich ja gar nicht, welches Verhalten soll ich weitermachen und welches Verhalten soll ich aufhören. Deswegen ist in beide Richtungen dieses Feedback so wichtig. Und deswegen ist es auch wichtig, weil du sagst, wie spricht man dieses Lob aus? Naja, möglichst konkret. Ich habe kürzlich einen sehr schönen Vergleich gelesen, da hieß es, alles, was man zu einem Hund sagen könnte, ist kein gutes Lob. So nach dem Motto, ja, gut gemacht, ja, super, ja, klasse, bravo, ja. Oder auch wie man manchmal mit Kindern umgeht. Ja, das kann man sich schenken. Das ist mal nett zwischendurch, aber da lernt kein Mensch was davon. Das ist sowas Oberflächliches, das kannst du einem einfach mal zurufen. Da ist aber, steckt kein Respekt drin, weil du hast dich nicht mit dem anderen beschäftigt. Also. Wir sind keine Hunde, wir sind Menschen. Hinschauen, konkret formulieren, was wir sehen und damit Anerkennung geben.
Geiles Beispiel. Das gefällt mir. Ja, so dürfen wir uns alle an der Nase nehmen. Ist nämlich gar nicht so einfach. Es ist gar nicht so leicht in unserer, so wie wir sozialisiert sind, alle miteinander, ja, diesen Wechsel, diesen Mindshift zu schaffen, hin zur Beobachtung und wirklich den Menschen zu wahrzunehmen in dem, was er tut und dann konkretes Lob auszusprechen. Das ist durchaus herausfordernd und ja, insofern ist das eine Challenge, das Loben. Was auch mit dem ganzen Thema eng im Zusammenhang steht, mit dem Thema Kritik und Feedback, ist unsere Fehlerkultur, über die viel gesprochen wird, die, na, ausbaufähig ist, würde ich sagen. Das heißt, wir haben vielfach ein Problem damit, dass, wie wir mit Fehlern umgehen. Fehler sind ja eigentlich gut, weil wir daraus lernen können und diese Lippenbekenntnisse beten alle immer runter, leben danach, tun halt einfach nur die wenigsten. Und insofern auch da wieder meine Frage an dich, liebe Hanna. Dieses Thema Fehlerkultur, wie kann man wirklich aus deiner Sicht das in einem Team eine gesunde Fehlerkultur etablieren, trotz der schwierigen Sozialisierung, trotz der schwierigen Vorbelastung, die wir ja als Menschen alle in unserer westlichen Gesellschaft mitbringen? Gibt es da Möglichkeiten, dass man da wirklich diese Denkschemata, diese verkrusteten Denkschemata aufbrechen können?
Ich glaube, dass der Erfolg einer Fehlerkultur unmittelbar damit zusammenhängt, wie Menschen auf unsere Fehler reagieren. Wenn wir einen Fehler machen und den eingestehen und den auch kommunizieren, dann nehmen wir das Feedback des anderen wahr. Dann nehmen wir die Reaktion des anderen wahr. So, die kann entweder verständnisvoll sein, die kann sauer, dass jemand irgendwie total, ja, einfach sauer oder enttäuscht ist. Die kann sein, dass es einem Gesichtsverlust gleichkommt, weil jemand anderes uns dafür rügt, dass man doch eigentlich das besser hätte wissen müssen. Und anhand dieser Reaktionen, die wir bekommen, wenn wir Fehler eingestehen, lernen wir für die Zukunft, wie wir mit Fehlern umgehen. Und das ist genau das Thema, was du vorhin beschrieben hast. Die Menschen fordern es, aber sie leben es nicht vor. Und dann erlebe ich eine Reihe von Führungskräften, die sagen, ja, aber meine Mitarbeiter müssen doch auf mich zukommen, wenn sie mal überfordert sind, wenn sie das nicht wissen, wenn sie es nicht schaffen, woher soll ich das denn wissen? Die müssen das doch ansprechen. Ja, einerseits habe ich dafür Verständnis, ich sehe das auch so, nur man muss auch auf eine Art und Weise reagieren, die den Menschen Mut macht, das beim nächsten Mal wieder zu tun. Weil wenn ich sie darauf trainiert habe oder sie immer die Erfahrung machen, immer wenn sie kommen, kriegen sie eine übergebraten. Und nach dem Motto, hast es wieder nicht kapiert, du blickst es halt noch nicht, jetzt habe ich es doch schon dreimal gesagt. Wenn ich so immer reagiere, dann kann ich nicht erwarten, dass ich eine Fehlerkultur aufbaue, wo Menschen auch mal ein bisschen Schwächen auch sich eingestehen und auch mal sich Hilfe suchen bei anderen, wenn sie immer nur gerügt werden. Das heißt, unser Umgang mit Fehlern etabliert die Form der Fehlerkultur, die wir tatsächlich haben. Und da sind wir alle, wie du es schön beschreibst, noch nicht besonders weit. Wir fordern es alle. Aber wenn es dann darum geht, selbst mal Verständnis zu haben.
Und da glaube ich, muss man nicht mal nach oben hin zur Führungskraft schauen, sondern es reicht schon auf derselben Ebene im Team. Und da kommt dann natürlich, weil es die Rechtfertigung ja nicht gibt, weil es ja kein Vorgesetzter ist, aber es kommen dann blöde Sprüche. Oder wie man in Österreich sagt, dann Schmäh, ja, ein bisschen auf die Lustige, aber genau das, glaube ich, ist extrem kontraproduktiv, egal wie es von dem, der es sagt, gemeint ist. Es kommt so an, wie es ankommt, nämlich als Affront gegen diesen Fehler. Und damit steigert man die Fehlerkultur nicht. Oder wie siehst denn du das? Also gerade auf Teamebene, auf derselben Ebene, was da ja oft an Spitzen oder an, ja, du weißt, was ich meine. Wie siehst du das?
Und das Spannende ist ja, für die Fehler will ja nie jemand verantwortlich sein. Das heißt, wenn ein Fehler gemacht worden ist, also, ah, das hat der Kollege verbockt, da bin ich nicht dafür verantwortlich, der hat das halt noch nicht ganz kapiert oder der hat es falsch gemacht. Wenn jetzt aber darum geht, Erfolge zu feiern, dann hat man immer alles selbst produziert, dann ist man selbst dafür verantwortlich. Ah, dieser Erfolg, dieser Projekterfolg, ja, das habe ich halt einfach gut gemacht, da habe ich das Team gut betreut, da habe ich das alles unter Kontrolle gehabt. Aber wenn Fehler gemacht worden sind, dann waren es immer die anderen. Und zu sagen, auch mal Verantwortung zu übernehmen für alles. Und das schließt eben das Gute und das Schlechte mit ein und vor allem schließt das Menschen mit ein, dass man nicht mit dem Finger auf jemanden zeigt und sagt, der hat's verbockt, sondern auch mal für andere einsteht. Das ist auch etwas, das wir so ein bisschen, ich will nicht sagen, wir haben es verlernt, aber es begegnet mir selten, dass jemand mal sagt, auch wenn ich das gerade nicht verbockt habe, auch mal die Schuld auf sich zu nehmen und zu sagen, komm, ich schütze jetzt mal den anderen vor einem Kunden oder vor dem Chef oder vor einem Auftraggeber, einfach weil sich das so gehört. Weißt du, Stefan, manchmal denke ich so, das sind doch auch irgendwie so Manieren oder das sind doch auch so, das ist ja auch so etwas, was vielleicht schon in den Kinderschuhen manchmal mit auf den Weg gegeben wird, dass man nicht immer als Bester dastehen muss, sondern auch mal andere in Schutz nehmen darf, auch wenn man selbst gar nicht verbockt hat.
Ja, und es geht doch irgendwo dann doch wieder ums Team, oder? Also, wie hast du schon im Sport hast du immer gemeinsam gewinnen, gemeinsam verlieren, oder? Und das finde ich, sollte doch in der Arbeitswelt nichts anderes sein. Wir sind ein Team, wir arbeiten gemeinsam an einem Projekt und wenn der Einzelne was verbockt, dann hat das ganze Team verbockt. Und wenn wir etwas erreichen, dann hat man das als komplettes Team erreicht zusammen, oder? Und dieses Mindset, wenn wir hätten, ich glaube, da bin ich voll bei dir, ich glaube, das würde sich logischerweise dann auch fortpflanzen auf unsere Fehlerkultur, weil das ein ganz anderes Mindset dann in diesem Team ergibt. Ja. Eine letzte Frage, Hanna, bevor wir dann zum Abschluss kommen. Jetzt eine etwas ungewöhnliche, bin ich gespannt, ob's eine Antwort drauf hast. Begegnungsqualität findet ja auch im Arbeitsumfeld statt, ja. Also wo man sich begegnet, also die Räumlichkeiten, wo man sich begegnet, die zahlen ja auch auf die Qualität der Begegnung ein. Jetzt haben wir ja unseren speziellen Fall der Konstellation bei uns auf unseren Baustellen ja schon besprochen. Das heißt, es kommen von unterschiedlichen Organisationen, Unternehmen die Menschen zusammen und besprechen meistens in Bespre also Bespre arbeiten meistens zusammen in Besprechungen, sonst sehen die sich eigentlich nicht so viel, weil sie in eigenen Unternehmen tätig sind. Und insofern trifft man sich meistens, bei uns ist halt die Baubesprechung, so heißt die, einmal wöchentlich trifft man sich und da ist dann die ganze Blasen, das ganze Team ist dann beisammen. Vielfach eben in einem Besprechungscontainer, also in einem Baucontainer, der ja nicht so wunderschön ist. Ja, wir Baumenschen lieben unsere Container, trotzdem ist es keine Augenweide. Wie würdest du, wenn du jetzt ein großes Bauprojekt beraten würdest, im Hinblick auf die Begegnungsqualität, wie würdest du da so einen Baucontainer ausgestalten, beziehungsweise würdest du da irgendwas würdest du machen, um diesen Besprechungsraum zuträglicher für eine hohe Begegnungsqualität zu machen?
Also es gibt persönliche Bedürfnisse, die ich an diesen Raum hätte, und es gibt die Bedürfnisse der Gruppe. Und ich würde, wir haben das vorhin besprochen, mich immer an den Bedürfnissen der Gruppe orientieren. Denn, und das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ich habe schon in Seminarräumen gesessen, wo ich dachte, hier kann kein Mensch arbeiten. Das funktioniert gar nicht. Hier ist Unordnung, hier ist es dreckig, hier gibt es kein Tageslicht, es hat für mich nach meinen Ansprüchen nichts gepasst. Und für die Menschen, die aber da saßen, die sagen, wir fühlen uns hier zu Hause, das hat etwas von, wir sind angekommen, wir wissen hier, wo alles liegt, auch wenn da Unordnung ist und Staub und Dreck. Das passt für die nicht, weil die weniger ein geringeres Hygieneverständnis oder Bedürfnis haben, sondern weil sie sagen, das ist unser Umfeld, das wir gewohnt sind. Und ich würde immer versuchen, Menschen in einem Umfeld zu belassen, wo sie denken können. Und deswegen ist, glaube ich, gibt es keine schablonenartige Lösung dafür, sondern eher zu sagen, jetzt habe ich in diesem Seminar das Ziel, zum Beispiel einfach mal aus der Arbeit rauszukommen, mal ganz woanders hinzugehen. Da kann man mal in die Natur gehen, da kann man in einen ganz anderen Seminarort gehen, Hauptsache aus dem Unternehmen raus, weil man möchte einfach mal den Geist frei bekommen. Es kann aber auch sein, dass man jetzt gerade an dieser Baustelle oder in dem Container sein muss und dass das auch genauso aussehen darf, wie es da aussieht, unprätentiös, weil die Menschen in dieser Atmosphäre zu Hause sind und weil da genau diese Praxisbeispiele auftreten, die wir später auch, über die wir sprechen in dem Training. Also mein persönlicher Favorit ist immer, wenn es ein bisschen Tageslicht gibt. Ich kenne Seminarräume und möglicherweise ist das in Containern ähnlich. Da ist halt einfach dunkel. Und ich glaube, das Licht und Tageslicht allen voran sehr das Denken fördern kann. Das heißt, das wäre mir wichtig und dann halt einfach eine gute Luft zu haben. Das sind so persönliche Kriterien. Aber wie gesagt, ich muss da selbst auch immer wieder meine eigenen Konzepte mir anschauen. Geh nicht immer von dir selbst aus, liebe Hanna, sondern schau auch bitte, was die Gruppe braucht und was dem Anlass gemäß ist.
Auch das wieder eine sehr schöne differenzierte Antwort, liebe Hanna, weil dann sind wir eh nicht so schlecht, weil der Baucontainer passt natürlich zu uns, zu uns Baumensch, logischerweise. Ja, total schön. Das letzte Wort haben bei mir meine Interviewpartner, und zwar die Menschen und die Kolleginnen und Kollegen, die vom Bau kommen, frage ich, wo sie denn die Baubranche, unsere Branche in 10 bis 15 Jahren sehen. Nachdem es jetzt du nicht vom Bau kommst, frage ich dich, liebe Hanna, wo du denn unsere Gesellschaft, du darfst natürlich gern Bezug auf die Baubranche nehmen, aber grundsätzlich, wo siehst du unsere Gesellschaft in den nächsten 10 bis 15 Jahren, vielleicht natürlich ganz spezifisch auf die Begegnungsqualität abgezielt? Und damit, mit dieser letzten Frage, verabschiede ich mich auch von dir, liebe Hanna. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein wundervolles Gespräch und insofern Dankeschön.
Ach, schön, Stefan. Ja, ich würde diese Frage in einer Form interpretieren, dass ich sage, wie wünsche ich mir die Welt in 10 bis 15 Jahren?
Auch sehr gerne, selbstverständlich.
Weil wie sie ist, oh je, da tue ich mich ganz schwer mit Zukunftsprognosen, aber ich kann mich sehr gut in ein Szenario hineindenken, das ich mir wünsche für unsere Welt. Und das ist vielleicht ein sehr bescheidener Anspruch. Wir sprechen ja oft davon, dass man große Visionen haben muss und die großen Dinge, die sich verändern. Ich habe kürzlich nachgedacht über einen Satz, der oft in Arbeitszeugnissen steht. Und zwar, da steht oft, das ist ein Mitarbeiter, der hat sich stets bemüht. Und das ist ja so ein Satz, wo man eigentlich schon weiß, oh je, den brauche ich gar nicht einstellen. Das ist ein ganz miserabler Satz. In der Zeugnissprache weiß man schon, wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin lieber Finger weglassen. Und ich möchte diesen Satz so ein bisschen in eine positive Richtung denken. Ich glaube, wenn wir uns bemühen, wenn wir uns einfach immer und immer wieder stets bemühen, dann ist es mehr, als wir verlangen können von uns selbst und von anderen. Es muss nicht immer die riesengroßen Ergebnisse und es muss nicht immer die riesengroßen Veränderungen geben. Wenn ich mir eine Welt in 10 bis 15 Jahren vorstelle, würde ich mir wünschen, dass mehr Menschen sich bemühen. Weißt du, dass es nicht mehr so vielen Menschen egal ist, wie sie mit anderen umgehen und sich wenig Gedanken darüber machen. Ich glaube, wir können riesengroße Veränderungen bewirken, wenn jeder ein bisschen auf sich selbst schaut und überlegt, die Situation ist mir heute nicht so gut gelungen, ich möchte mich beim nächsten Mal bemühen, das besser zu machen. Und vielleicht die Abschlussworte überlasse ich dem lieben Johann Wolfgang von Goethe. Wir haben kürzlich erst darüber gesprochen. In seinem Faust heißt es nämlich so schön, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Vielen Dank, lieber Stefan.
Vielen Dank, liebe Hanna.